ARD Sounds.
Herzlich willkommen, Kai Schmieding hier. Was Krieg bedeutet, das wissen die meisten von uns zum Glück nicht aus eigener Erfahrung. Für uns ist der Krieg ja häufig eine Nachricht, eine Eilmeldung auf dem Handy vielleicht. Unser heutiger Gast weiß aus eigener Anschauung, was Krieg bedeutet und was es heißt, für uns alle darüber zu berichten. Die meisten von Ihnen kennen sie mit Sicherheit aus dem Fernsehen, als Reporterin zum Beispiel aus der Ukraine. Ich freue mich über Katrin Eigendorf, zugeschaltet per App. Hallo, herzlich willkommen auch Ihnen.
Hallo, guten Morgen.
Erzählen, was ist? Das ist der Titel des Buches von Katrin Eigendorf, Untertitel Berichten am Limit in einer Zeit der Kriege. Zum einen nimmt sie uns damit mit in die Weltgegenden, über die sie schon berichtet hat, zum Beispiel nach Afghanistan, Russland oder die Ukraine. Zum anderen ist es aber auch eine Selbst- und Medienreflexion. Was bedeutet es, über kriegerische Auseinandersetzungen zu berichten? Wie viel Empathie ist möglich? Inwiefern läuft man aber auch als Reporterin mit durchaus guten Absichten und hehren Zielen die Gefahr, sich trotzdem ungewollt zum Propagandainstrument einer Seite machen zu lassen? Und ist das heute überhaupt möglich, totale Objektivität, sich nicht mit einer Sache gemein machen? Frau Eigendorf, Sie schreiben gleich zu Beginn des Buches, es gab einen Auslöser dafür, dieses Buch zu schreiben. In diesem Falle war das sogar gewissermaßen ein medizinischer?
Ja, der Auslöser dieses Buches war eigentlich die Tatsache, dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte und nicht mehr reisen konnte. Ich musste auch ins Krankenhaus, das wurde operiert und da hatte ich viel Zeit und war im Prinzip ja auf meine eigenen Grenzen zurückgeworfen. Und da entstand die Idee, dass ich vielleicht mal darüber reflektiere, warum ich diese Arbeit mache, was ja wir lernen können von den Ereignissen der Weltgeschichte und was eigentlich meinen Journalismus ausmacht.
Haben Sie denn für sich eine zentrale Antwort darauf gefunden, warum es Sie immer wieder in die großen Krisengebiete dieser Welt gezogen hat und auch immer noch zieht?
Ja, also eine einfache Antwort gibt es, glaube ich, darauf nicht. Das ist schon eine sehr komplexe Frage. Also auf der einen Seite ist das sicherlich die große Neugier, die Welt zu erfassen, die Welt zu verstehen. Auch die Ereignisse, die sich weit weg von unseren eigenen Komfortzonen abspielen. Und dazu kommt die Tatsache, dass ich, das hat sich eigentlich im Laufe der Jahre immer mehr für mich zum wichtigen Faktor der Motivation entwickelt, das Gefühl habe, dass wir mehr Anteil nehmen müssen, weil die Welt einfach so sehr zusammengewachsen ist, dass man nicht mehr sagen kann, es geht mich nichts an, was in der Ukraine, in Afghanistan, im Nahen Osten passiert. Und das ist immer wieder ein Grund, dass ich denke, ich muss dahin, ich möchte berichten, ich möchte verstehen, ich möchte mit den Menschen sprechen.
Sie berichten seit Jahren aus Krisengebieten. Hat sich denn verändert, wie Menschen in Konflikten auf westliche Journalistinnen und Journalisten reagieren? Haben Sie das beobachtet?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Also sicherlich ist die Welt, wie ich gerade gesagt habe, dadurch, dass sie mehr zusammengewachsen ist und dass Informationen natürlich überall viel schneller verfügbar sind, haben viele Menschen auch in Ländern, die weit weg sind, ein Verständnis davon oder mehr Verständnis davon, was wir da eigentlich machen. Also wir sind jetzt keine Fremden. Und ich stelle manchmal auch mit Erstaunen fest, dass zum Beispiel Menschen in Afghanistan durchaus wissen, welche Position zum Beispiel deutsche Reporter, Reporterinnen haben, wie wichtig es ist, mit ihnen zu sprechen, wie wichtig es ist, sich auf diese Art und Weise Gehör zu verschaffen. Ich glaube, einen bedeutenden Anteil sehe ich daran auch bei CNN. Ein Sender wie CNN hat einfach Nachrichten internationalisiert, westliche Nachrichten internationalisiert. Das hat sich schon verändert. Aber letztendlich ist das Geschäft des Reporterseins in der Basis immer das Gleiche geblieben.
Jetzt haben Sie Afghanistan erwähnt, man könnte auch die Ukraine als Beispiel nennen. Das ist gleich geblieben, haben Sie gesagt, dieser Teil des Jobs. Aber ist die Welt nicht auf der anderen Seite auch gefährlicher geworden für die Menschen, die einfach nur ganz normal berichten wollen über diese Konflikte?
Also ich kann das natürlich leider nicht beurteilen, wie gefährlich es war, zum Beispiel über den Vietnamkrieg zu berichten. Also das, was Kriegsreporter vor meiner Zeit gemacht haben, kenne ich ja auch nur als Medienkonsument und habe teilweise Biografien gelesen. Ich bin mir nicht sicher, dass es gefährlicher geworden ist. Ich glaube, der große Vorteil, den wir heute haben, ist, dass wir sehr, sehr klar ein Verständnis davon haben, die Gefahren zu analysieren und auch entsprechend zu reagieren. Also wenn ich da mal ein bisschen ausholen darf, mein erster Krieg, in den ich gegangen bin und den ich erlebt habe, war der Tschetschenienkrieg. 1994, muss man dazu sagen. Und wir sind dorthin gegangen, ja, relativ naiv, muss man tragischerweise sagen.
Inwiefern naiv?
Insofern naiv, als dass wir Journalisten, Journalistinnen wussten überhaupt nicht, was zum Beispiel ein Schusswechsel für einen Journalisten bedeutet. Wie, wenn man in so einen Hinterhalt gerät, man sich am besten verhält. Ich nenne mal ein ganz konkretes Beispiel, dass man sich in einem Land, wo zum Beispiel schlecht gebaut wird, nicht hinter einem Haus oder einer Mauer verstecken kann, wenn darauf Munition gefeuert wird. Das ist extrem gefährlich, sondern das Beste ist, wenn man sich einfach flach auf den Boden legt. Und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren insofern verändert, als dass wir Journalisten, zumindest ist das bei öffentlich-rechtlichen Sendern so, aber ich glaube inzwischen auch bei vielen privaten Medien, ein Training machen. Ich habe es zum Beispiel bei der Bundeswehr gemacht, wo man mit solchen essentiellen Fragen sich auseinandersetzt. Wir haben in manchen Ländern auch Sicherheitsbegleiter. Das ist zum Beispiel in der Ukraine so, dass wir da gar nicht ohne Sicherheitsbegleiter arbeiten. Also dieser Faktor, den Reporter und das Team abzusichern, der hat viel, viel mehr Bedeutung gewonnen. Und deswegen glaube ich, ja, die Kriege sind teilweise gefährlicher geworden, aber unser Umgang damit macht die Arbeit ein Stück weit auch überschaubarer kalkulierbarer.
Sie haben Sicherheitsbegleiter, erzählen Sie uns. Können Sie sich denn an eine Begebenheit in der jüngeren Zeit erinnern, wo Sie sagen, mein Gott, ich bin froh, dass die dabei gewesen sind, da wäre es beinahe schief gegangen. Da habe ich wirklich auch dann mal in dieser Situation als Reporterin Angst gehabt, Angst um mein Leben.
Oh, ganz viele Situationen. Das passiert natürlich immer wieder. Also das, was mir jetzt spontan einfällt, wir haben vor einiger Zeit im Osten der Ukraine direkt an der russischen Grenze mit einer Stellung der ukrainischen Armee gedreht. Und da muss man sich vorstellen, man musste da über ein offenes Feld fahren und erreichte dann den Stützpunkt. Und der Stützpunkt war halt insofern abgesichert, dass es wirklich so Schützengräben gab, die die dort angelegt haben. Und wir kommen halt mit dem Auto an. Ja, und auf einmal gibt es Beschuss. Und die ukrainischen Soldaten, aber auch unser Sicherheitsbegleiter sagen, wir müssen sofort in die Schützengräben rein, weil das ist jetzt richtig gefährlich. Das ist Artilleriebeschuss. Ja, und dann bin ich da praktisch fast reingefallen in diesen Schützengraben. So schnell musste es gehen. Und wir haben das dann gehört. Das hörte sich schon ja sehr, sehr gruselig an. Aber wir mussten natürlich irgendwann wieder raus und über dieses offene Feld zurück in die nächste Ortschaft. Mhm. Und als wir dann rausgegangen sind, habe ich dann auch gesagt, dass ich habe Angst. Und das Erschütternde für mich war, dass der ukrainische Soldat mir sagte, ich habe auch Angst. Und ja, solche Situationen passieren immer wieder. Und da einen Sicherheitsbegleiter an der Seite zu haben, der auch ein bisschen abschätzt, das können wir jetzt machen oder wir gemeinsam beraten können, wo können wir hingehen oder was ist jetzt die beste Option, das ist schon sehr wichtig. Also in einer Situation der Angst, der Gefahr, die Nerven zu behalten und mit möglichst kühlem Kopf zu analysieren, wie verhalte ich mich jetzt richtig, das ist sehr, sehr wichtig. Und das macht eigentlich im Prinzip auch professionelle Kriegsberichterstattung aus. Also wer einfach nur ins Feuer rennt, ich glaube, der wird als Reporter nicht sehr alt.
Wenn Sie sich im Rahmen Ihrer Reflexion gefragt haben, warum Sie sich dann immer wieder in diese Situation ja begeben. Also wenn ich mir das vorstelle, ja, irgendwann würde ich mich ja doch fragen, ist es das wert? Will ich das? Will ich mein Leben aufs Spiel setzen für sowas? Haben Sie da eine Antwort gefunden, warum Sie sich dann tatsächlich immer wieder auch solchen Situationen aussetzen? Man könnte ja vielleicht auch vermuten, dass Sie das auch suchen, diese Gefahr, in die Sie sich dann begeben?
Es ist beides oder es ist sogar noch viel mehr als beides. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo ich mich selber frage, ist es das wert? Also besonders schlimm sind diese Situationen, wenn man zum Beispiel erlebt, dass geschätzte Kollegen, Kolleginnen sehr schwer verletzt werden oder ums Leben kommen. Das sind Situationen, da fragt man sich dann wirklich, war es das wert oder ist es das wert, diesen Beruf zu machen? Auf der anderen Seite, ja, es ist so und diesen Gedanken teilen oder dieses Gefühl teilen auch viele Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich bekannt und befreundet bin, fühlt man sich sehr nah am Leben dran, wenn man in einem Kriegs- und Krisengebiet ist, weil alles ist runterreduziert auf wirklich sehr, sehr existenzielle Fragen, nämlich die Frage, ja, wie schaffe ich es, mein Überleben zu garantieren? Wie schaffe ich es, meine Existenz zu schützen? Und da erlebt man Dinge, die wir in unserer, ja, komfortablen, abgesicherten Welt eigentlich nicht erleben. Und das fasziniert mich immer wieder, das Gefühl, so ganz nah am Leben dran zu sein und auch Menschen sehr, sehr nahe kommen zu können.
Sie sagen, Menschen sie sehr nahe kommen, da fällt einem natürlich der Begriff Empathie ein, Mitgefühl. Kann es für eine Reporterin eigentlich auch zu viel Mitgefühl geben? Also, dass man als Journalistin, die darüber berichten soll, was ist, möglichst unvoreingenommen, dass man dann doch Partei ergreift und dann gewisse Dinge verzerrt wahrnimmt und die dann auch so beschreibt, besteht diese Gefahr?
Ja, die Gefahr besteht ganz bestimmt. Also ich glaube, als Journalist muss man, gerade wenn es um die teilweise sehr dramatischen Schicksale von Menschen, mit denen wir in Kriegs- und Krisengebieten konfrontiert sind, eine gewisse professionelle Distanz haben, weil sonst kann man nicht gut berichten. Auf der anderen Seite geht es auch nicht ohne Herz. Wenn Sie das Herz nicht mitnehmen in die Berichterstattung, dann wird es auch nicht funktionieren, das berichten zu können, worum es eigentlich geht, nämlich um das, was Krieg mit Menschen macht. Ich sage immer, ich bin kein Berichterstattungsroboter, der einfach über irgendein Feld fährt und da abgreift, was es an Informationen gibt, sondern ich lasse mich schon sehr stark auch auf Menschen ein. Das geht manchmal sogar bis über meine eigene Schmerzgrenze, aber ich glaube, das ist notwendig, um nachfühlen zu können. Und darum geht es ja letztendlich, was diese Menschen erleben, was das bedeutet, diese Situation, in der sie sich befinden. Und ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen davon verabschieden, von diesem Narrativ, der Objektivität des unabhängigen Journalismus. Klar müssen wir unabhängig sein. Ich bin nicht der Pressesprecher von Herrn Zelensky, ich bin aber auch nicht was weiß ich, der Anwalt der afghanischen Frauen. Nichtsdestotrotz bin ich als Journalist natürlich nicht objektiv. Objektivität gibt es nicht.
Einige Menschen kritisieren ja den Journalismus der etablierten Medien. Also ich nenne es mal Spiegel, Süddeutsche, FAZ. Die Öffentlich-Rechtlichen sind natürlich auch immer wieder im Fokus der Kritik. Oft heißt es, es wird nicht neutral berichtet und Haltungsjournalismus ist ja schon fast ein Schimpfwort geworden. Vor dem Hintergrund, was Sie gerade gesagt haben, Sie sagen, es gibt keine Neutralität. Wie begegnen Sie denn dieser Kritik, die ja sicherlich auch Sie erreicht?
Also interessanterweise, vielleicht ist es mir nicht aufgefallen, aber hat mich noch nie jemand dafür kritisiert, dass ich ja Haltungsjournalismus betreibe. Zumindest nicht Leute oder Vertreter von journalistischen Medien wie Süddeutsche Zeitung oder so. Klar, es gibt natürlich immer wieder Leute, die mich kritisieren wegen meiner Position im Ukraine-Krieg oder wegen anderer Positionen. Aber sagen wir mal, ernstzunehmende Kritik ist mir jetzt nicht bekannt. Können Sie mir eine zitieren? Dann antworte ich dagegen gerne drauf.
Ja, mir fiel auch da nur ein, dass es ab und an mal Kritik gab darüber, wie man eben aus der Ukraine berichtet. Das war dann eher so sozusagen auch so eine generelle Kritik. Da weiß ich jetzt gar nicht im Einzelnen, ob der Name Eigendorf da fiel. Nur, es ist natürlich ja eine starke These zu sagen, es gibt keine Neutralität, möglicherweise auch eine realistische These. Und auf der anderen Seite wird von vielen Kritikern, von Journalisten diese Objektivität und Neutralität irgendwie eingefordert. hat. Andererseits ist Ihr Argument, dass Sie kein Berichterstattungsroboter sind, natürlich auch nachvollziehbar. Wie findet man denn als Journalistin dann so eine Transparenz, zu sagen, hier, ich bin ein Mensch, aber ich bemühe mich auch, die journalistischen Prinzipien natürlich einzuhalten?
Ja, ich glaube, das ist genau das richtige Stichwort, Transparenz. Ich glaube, Transparenz darüber herzustellen, wie wir zu bestimmten Überzeugungen kommen oder warum wir bestimmte Positionen vertreten, das ist sehr wichtig. Also ich glaube, man muss schon klar machen, warum man zum Beispiel die russische Position oder manche Narrative der russischen Regierung in diesem Krieg für Lügen hält. Das ist ja eine Position, die ich zum Beispiel immer wieder vertrete. Und ich sage dann ganz klar, aus meiner Anschauung vor Ort habe ich das und das gesehen und mir ist klar, dass das eine Lüge ist, was zum Beispiel der russische Präsident sagt oder was der russische Außenminister sagt. Und das würde ich aber nicht sagen, dass das Haltungsjournalismus ist. Also ich glaube, es ist eine unrealistische Forderung, zu glauben, dass es Objektivität gibt. Mhm. Natürlich ist mein Blick auf die Welt davon beeinflusst, wer ich bin. Ich glaube zum Beispiel, dass auf die Lage der Frauen in Afghanistan ich natürlich als Frau noch einmal anders schaue, als es vielleicht ein männlicher Kollege tut. Dabei kann der genauso empathisch und genauso toll berichten, aber vielleicht noch mal mit anderen Aspekten. Mhm. Es ist auch eine Frage, was hat man schon an Erfahrung mitgebracht? Ja? Geht man als ganz junger Journalist in ein Kriegsgebiet oder hat man schon viele Kriege gesehen und kann das vergleichen? Kennt man das Land? Spricht man die Sprache? So viele Faktoren, die ja individuell, also an meine Person geknüpft, meinen Blick beeinflussen und damit auch meine Berichterstattung, spielen da mit hinein, dass ich denke, Objektivität ist eine falsche Forderung. Es ist unrealistisch. Allerdings, und ich glaube, da unterscheiden wir uns eben von sogenannten Bloggern oder auch Bürgerjournalisten, die ja im Prinzip die Welt auch mit Informationen versorgen, manchmal auch sehr interessanten Informationen. Der große Unterschied ist, als professioneller Journalist habe ich bestimmtes Handwerkszeug. Und dieses Handwerkszeug, das muss man immer in der Tasche haben und das muss man auch immer einsetzen. Ich mache es mal an einem Beispiel klar. Egal wie tragisch die Situation ist, egal wie dramatisch das ist, was Ihnen ein Mensch schildert, der ein Opfer in einem Krieg oder ein Opfer von Gewalt ist, Sie müssen das immer auch in Frage stellen. Sie müssen immer auch, bevor Sie das berichten, gegenchecken. Ja, mir ist das zum Beispiel in der Ukraine passiert. Zu Anfang des Krieges habe ich mit Frauen gesprochen, die zum Beispiel mir erzählt haben, sie sind von russischen Soldaten vergewaltigt worden. Das habe ich nie 1:1 einfach so berichtet oder nicht einmal diese Aussage so direkt transportiert, ohne das gegenzuchecken und zu gucken, ist das nachvollziehbar, ist das realistisch, kann das passiert sein? Und solche handwerklichen Fragen, ja, dass man gegencheckt, dass man Dinge in Zweifel zieht, dass man ja auch Fakten recherchiert, das ist natürlich eine wesentliche Grundlage, die unsere Berichterstattung glaubwürdig macht.
Ist Ihnen denn dabei passiert mal, dass Sie das Gefühl hatten, Sie wurden hinters Licht geführt? Also, dass Sie mit einer Person ein intensives, ein empathisches Gespräch hatten, sich auf Sie eingelassen haben und dann... Ja, dann wurden Sie im Nachhinein dann doch instrumentalisiert und haben rausgefunden, das war alles gar nicht so. Gab's auch mal so ein Beispiel?
So wie Sie es beschreiben, ist mir das nicht passiert. Ich weiß nicht, vielleicht ist es mir auch passiert, aber zumindest ist es mir nicht klar geworden, dass es passiert ist. Also das kann ich nicht sagen, dass das ein Erlebnis ist, was meine journalistische Laufbahn irgendwie beeinflusst hat. Aber was natürlich immer vorkommt oder sehr häufig vorkommt, ist, dass Opfer von Gewalt dazu neigen, das, was sie erlebt haben, zu übertreiben. Einfach aus Angst, dass das Leid nicht reicht, um uns aufzuwecken, um uns aufzurütteln. Das ist nicht so, dass das eine böse Absicht ist. Und ich glaube, das ist oft geboren aus der Verzweiflung. Und deswegen muss man auch sehr vorsichtig sein mit dem, was man berichtet. gerade in solchen unüberschaubaren Situationen wie Kriegen und Krisen, dass man noch mal guckt, ist das plausibel? Ist das auch anderen passiert? Ist das ein Phänomen, das ich hier erlebe? Oder ist das vielleicht ein Einzelfall oder etwas, was so nicht plausibel ist? Und dann darf ich darüber in der Form, finde ich, nicht berichten. Und das ja ist mir schon passiert und es ist mir auch nicht selten passiert.
Wir hören eine Hörerfrage.
Ja, guten Morgen, Frau Eigendorf. Zunächst möchte ich Ihnen ein großes Lob aussprechen für Ihre engagierte und einfühlsame Berichterstattung aus der ganzen Welt. Meine Frage ist, wie geht Ihre Familie, wie gehen Ihre Freunde und Bekannten mit Ihren Einsätzen um? Äußern die nicht auch Sorge um ihr Leben? Und wie reagieren Sie auf diese Meinungen, diese Befürchtungen Ihrer Umgebung?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Danke dafür. Ja, auf die gibt es keine einfache Antwort. Meine Familie hat, sagen wir mal, den Umgang damit über die Zeit auch verändert. Also meine Tochter, die heute 30 ist, versteht natürlich mittlerweile besser, was ich mache und unterstützt das auch, als sie das als Teenager gemacht hat, wo wir schon auch öfter mal Debatten darum hatten, dass sie das besorgt, was ich tue und sie verstehen wollte, wie sicher oder unsicher ist das. Und mit meinem Mann bespreche ich sehr genau, was ich tue. Und manchmal gibt es auch Situationen, da sagt er, du, das ist für mich eine rote Linie, das möchte ich nicht, dass du das machst. Und dann, ja, entscheide ich auch dagegen, weil meine Familie ist mein wichtigster Hafen und trägt mich. Und ich glaube, da muss man ja einfach auch sensibel mit umgehen mit solchen Fragen. Was meine Freunde angeht, gibt es natürlich auf der einen Seite die Freunde, die selber Journalisten, Journalistinnen sind, die das ganz gut nachvollziehen können und verstehen können. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die nicht Journalisten sind. Da ist das Verständnis interessanterweise mittlerweile gewachsen, weil wir sind anders als vor 10 Jahren mittlerweile viel, viel mehr mit Kriegen und Krisen konfrontiert, als das damals noch der Fall war. So vor 10 Jahren war schon sehr oft bestimmtes Befremden bei meinen Freunden spürbar. Auch oft die Frage, musst du da jetzt schon wieder hin? Wo ich sage, nein, ich liebe meinen Beruf über alles. Es ist nicht so, dass ich dahin muss. Niemand zwingt mich dazu, in die Ukraine zu reisen, sondern ich gehe dahin aus tiefster Überzeugung, weil ich das möchte. Ja, man muss es immer erklären, man muss Menschen mitnehmen, aber ich glaube, das gelingt mir schon und ich finde es auch einen wichtigen Hinweisgeber, wenn Menschen mir vermitteln, vor allem Menschen, die mir nahestehen, da habe ich kein gutes Gefühl.
Sie schreiben, wie sich die Zeiten auch verändert haben, Berichterstattung über Kriege. Und jetzt im Buch steht etwas, von dem ich geglaubt habe, das sei wirklich überwunden. Einige Kollegen scheinen ja offenbar immer noch speziell Frauen abzusprechen, dass die Kriegs- und Krisenreporterinnen sein können. Habe ich das Buch da richtig verstanden? Meinen Sie das, dass Ihnen das begegnet auch, solche Vorurteile?
Ja, das ist mir in meiner Laufbahn sehr oft begegnet. Das hat sich inzwischen etwas verbessert. Aber ich habe durchaus Chefs gehabt. Ich hatte konkret einen Chef in der außenpolitischen Abteilung des ZDF. Der hat mir solche Sachen gesagt, wie, da kannst du nicht hin, spiel lieber mal zu Hause mit deinem Plastikpanzer. Und auf meine Bitte, mich einzusetzen in bestimmten Kriegs- und Krisengebieten, und ich hatte damals schon weitaus mehr Erfahrung als der Kollege, der mein Chef war, ja, bekam ich dann immer nur diese Art von flapsigen Antworten, so, das ist nicht ein bisschen Intifada, in Anspielung darauf, dass ich viel aus Israel berichtet habe, auch über die Intifada. Also, wie gesagt, inzwischen tut das natürlich mir gegenüber niemand mehr. Aber es wäre sicherlich ganz interessant, sich mal auch mit jüngeren Kolleginnen darüber zu unterhalten. So
Was hat
wirklich weg ist es noch nicht, aber es ist natürlich so, dass starke Frauen in der Kriegs- und Krisenberichterstattung, und für mich ist da eine ganz große Christiane Amanpour, aber auch Clarissa Ward, das Bild verändert haben von dem, was Kriegsberichterstattung ist.
Was hat diesen Menschen wohl damals motiviert? Haben Sie sich das mal gefragt, den Menschen mit dem Plastikpanzer? Also war der irgendwie eifersüchtig, dass also eine Frau ihm den Rang abläuft? Oder war das so eine machohaftes Beschützenwollen? Haben Sie da eine Antwort gefunden?
Simone de Beauvoir hat mal geschrieben, glaube ich, wenn ich es mal so locker zitiere, dass Schutz die schlimmste Form der Unterdrückung ist. Oder der vermeintliche Schutz von Frauen die schlimmste Form der Unterdrückung ist. Ja, das ist ein Thema, da habe ich auch keine einfache Antwort dazu. Warum lassen die Taliban Mädchen nicht mehr zur Schule gehen und Frauen nicht mehr arbeiten? Das ist jetzt natürlich eine wesentlich drastischere Form von machohaftem Verhalten, haben Sie jetzt gesagt, also von Unterdrückung von Frauen. Letztendlich geht es immer um Macht und Kontrolle. Ich würde sagen, aus meiner Perspektive ist die Art und Weise und auch das Ausmaß, in dem Frauen von den Taliban aus dem öffentlichen Leben verdrängt werden, die Art und Weise, wie ihnen auch ganz grundlegende Rechte wie medizinische Versorgung zum Beispiel oder das Recht auf Bildung, das Recht auf Unversehrtheit genommen werden, weltweit einzigartig in dem Ausmaß, in dem wir es in Afghanistan erleben.
Bringen Sie mir noch ein Beispiel.
Na, ich habe zum Beispiel, als ich jetzt zuletzt in Afghanistan war, mit einer jungen Frau gesprochen, Ingenieurin. Ich muss dazu sagen, es ist mittlerweile sehr schwierig geworden, mit afghanischen Frauen zu sprechen, weil das natürlich für die auch ein Risiko ist, die ihren Beruf nicht mehr ausüben darf, die eigentlich sich kaum noch auf die Straße traut, die um ihr Leben fürchtet, wenn sie ihre Meinung sagt. Sie tut's doch und sagt, dann sterbe ich eben lieber, als dass ich gar nichts mache. Und das ist natürlich eine ganz dramatische Position, die zeigt, wie hoffnungslos die Situation ist. Dass die Chance, sich ein Gehör zu verschaffen, eigentlich nur noch die ist, mit einer westlichen Journalistin zu sprechen. Und sie hat mich mitgenommen in eine Untergrundschule, wo sie unterrichtet, wo ich mit Mädchen zwischen 12 und 14 gesprochen habe, die da heimlich unterrichtet werden, weil sie dürfen ja keine Schule mehr besuchen. Die alle so hungrig nach Bildung waren und so verzweifelt darum, dass ihnen eigentlich jede Chance auf Leben genommen wird. Was sollen denn diese Mädchen machen? Die Situation ist absolut hoffnungslos. Sie dürfen nicht lernen, sie dürfen nicht sich frei bewegen. Und eigentlich wurden ihnen alle Rechte genommen. Also das ist erschütternd.
Sie schreiben speziell, die Rolle der Frauen ist aber ja in dieser Taliban-Ideologie eine Schlüsselrolle. Welche genau ist denn das? Also resultiert die Unterdrückung der Frauen in Ihren Augen da aus der Religion? Oder was ist das Ziel? Was ist die Motivation?
Das Interessante ist, dass die Taliban, die wir heute erleben, mit den Taliban der 90er Jahre nicht ganz vergleichbar sind. Also für die Taliban der 90er Jahre hat Religion sicherlich eine viel größere Rolle gespielt als für die Taliban heute. Was ich sehe, und ich versuche das jetzt als Journalistin einzuordnen, ist eine Form von Kontrollausübung und Machtdominanz über Frauen, die, ja, wenig mit Religion zu tun hat, sondern damit zu tun hat, dass die Taliban eigentlich als Ziel haben, den weiblichen Teil der Bevölkerung komplett unter ihre Kontrolle zu bringen. Das gilt natürlich auch für den männlichen Teil, aber nicht in diesem Ausmaß. Das hat Wurzeln natürlich auch in der Kultur, vor allem eben in der ländlichen Kultur, wo Frauen schon immer und auch bevor die Taliban an die Macht kamen, kontrolliert waren, ans Haus gefesselt waren, von ihren Familien eigentlich kaum Freiheit bekommen haben. Aber das in so breiter Fläche, in so drastischer Form zu erleben, das ist schon etwas Besonderes, was die Taliban auszeichnet.
Sie haben eine Reportage über eine...
Falsche Begriff, was die Taliban ausmacht.
Ja, ist klar. Sie haben eine Reportage über eine Familie gemacht, die hat, glaube ich, eine Autowerkstatt. Und da kommen nun Töchter auf die Welt. Der Vater reagiert darauf mit einer recht eigenwilligen Idee. Er gibt seine Mädchen als Jungs aus. Erzählen Sie uns mal diese Geschichte.
Ja, also diese Geschichte zeigt im Prinzip, dass das ist eine Tradition, eine afghanische Tradition, die nennt sich Bachapush, was auf Deutsch übersetzt als Junge verkleidet heißt. Familien, die nur Mädchen haben, stehen vor dem Problem, dass sie diese Mädchen natürlich nicht rausschicken können. Nicht zum Arbeiten, nicht zum Einkaufen, eigentlich zu gar nichts, weil eben Frauen und Mädchen auch unter kompletter Kontrolle der Familien sind. Und das auch von der Gesellschaft so nicht akzeptiert wird, dass Mädchen sich einfach frei auf der Straße bewegen. So, dieser Vater hat 9 Töchter und hat eine Autowerkstatt und hat 2 seiner Töchter als Jungen verkleidet. Und diese beiden Töchter haben halt kurze Haare, tragen Jungenklamotten, die arbeiten in der Werkstatt. Teilweise sehr, sehr harte Arbeit auch, also einen Reifen zu wechseln, das erfordert schon eine gewisse Kraft. Und die beiden Mädchen, wenn ich es richtig erinnere, waren irgendwie 10 und 13 Jahre alt. Und das wird einfach so lange gemacht, bis das Mädchen dann zur Frau wird, ja. Und dann wird es wieder zurückverwandelt in eine Frau. Und dann werden die jungen Klamotten weggenommen.
Sie haben mit den Menschen ja gesprochen. Wie geht es denn den jungen Frauen und Mädchen damit, in Verkleidung aufzutreten? Also immerhin muss man sagen, die Verkleidung ist ja offenbar ein Garant für wenigstens ein bisschen Freiheit.
Ja, das ist also in dieser Familie konkret. Ich habe mit dieser Familie einige Zeit verbracht und auch ein bisschen Einblick bekommen, so in die Mechanismen der Familie. Und es ist so, dass von diesen beiden Mädchen, die als Jungen verkleidet wurden, dass die beide das sehr unterschiedlich wahrgenommen haben. Die eine war eigentlich sehr, sehr glücklich darüber, sich frei bewegen zu können, machen zu können, was sie will, von dem Vater natürlich auch viel mehr Anerkennung zu bekommen. Und wollte, glaube ich, gar nicht mehr Frau sein. Also auch am Nachmittag im häuslichen Umfeld hat dieses Mädchen die jungen Klamotten nicht ausgezogen. Mhm. Während ihre Schwester gesagt hat, nein, ich möchte gerne lange Haare haben und schöne Kleider tragen, wie ich das bei meinen Schwestern sehe. Sehr unterschiedlich. Aber was ich in Afghanistan immer wieder erlebt habe und dieses Phänomen der Bachapush, das wird auch heute angewendet, ist wirklich eine ganz alte Tradition in Afghanistan, dass einige auch sehr selbstbewusste Frauen, auch politisch engagierte Frauen, eine solche Kindheit erlebt haben. Also es muss nicht immer negativ sein, sondern die Tatsache, frei aufwachsen zu können, ist natürlich ein Wert, der ungeheuer hoch wiegt für die Mädchen. Auf der anderen Seite natürlich die Frage der Identität, und da könnten wir jetzt psychologisch dran gehen, dramatisch ist.
Jetzt kommen Sie als Reporterin und berichten. Und Sie müssen dann möglicherweise auch mit Vertretern, ich sag mal, der sogenannten Regierung sprechen. Und dann gibt es aus unserer westlichen Sicht diese absurde Szene, die Sie im Buch beschreiben. Da wird also ein Sprecher der Taliban-Regierung interviewt. Und dann erfährt er, oh, das Interview soll eine Frau führen. Was passiert dann?
Ja, ich habe das in dem Buch beschrieben, weil ich das eigentlich so ein schönes Beispiel dafür fand, wie der Umgang eben mit den Taliban ist. Also meine Kollegen haben das Interview vereinbart, wir kommen dorthin. Ich bin die einzige Frau im Team und ja nun auch ziemlich klar als westliche Frau erkennbar. Und dann übersetzt mein Producer, unser Interviewpartner möchte mit dir nicht sprechen, er möchte nicht mit einer Frau sprechen. Und ich frage, warum nicht? Ja, er möchte nicht mit einer Frau in einem Bild sein. Und dann habe ich kurz überlegt und habe dann gesagt, ja, dann können wir das Interview nicht führen, dann müssen wir gehen. Oder wir finden jetzt irgendwie eine Lösung, weil der Sprecher wird nicht mit der Kamera sprechen können, sondern er muss schon mit mir sprechen können. Und ich muss auch Fragen stellen können. Ja, und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir im Film hinter ihnen nicht zusammen mit mir in einem Bild zeigen, sondern das so schneiden, dass immer nur einer von uns zu sehen ist, aber dass ich das Interview ganz normal führe. Inzwischen ist das Standard. Also ich habe jetzt, als ich jetzt in Afghanistan war, mit dem Regierungssprecher der Taliban ein Interview gemacht. Da war es ganz klar, wir werden nicht bei dem gleichen Bild sein und auch noch mit einem anderen Taliban-Vertreter. Mhm. Es ist eine Anweisung der Spitze, also im Prinzip, die ganz von oben kommt, die alle Taliban einhalten müssen und zeigt eben nochmal, dass Frauen eigentlich im öffentlichen Leben nicht stattfinden dürfen. Und wir westlichen Frauen sind eben die wenigen, wo sie sich noch mit auseinandersetzen müssen.
Wie gehen denn diese Menschen mit Ihnen um? Also ist es also ihm wichtig, dass er nicht nach außen hin, also im Bild mit Ihnen zu sehen ist und er ist hinter den Kulissen aber freundlich zu Ihnen, gibt die Hand und schaut Sie an und spricht mit Ihnen? Oder ist da auch sozusagen der Umgang hinter den Kulissen ein ganz distanzierter?
Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt ganz auf den Menschen an. Also zum Beispiel bei dem Sprecher der Taliban, Zabihullah Mujahid, war es sehr interessant. Ich habe mir vorher ganz genau überlegt, wie führe ich das Interview. Und ich werde das nicht, gerade eben weil schon dieser Faktor, dass ich ihn als Frau interviewe, das Verhältnis problematisch macht. Ich werde jetzt nicht direkt mit ganz aggressiven Fragen reingehen, sondern versuchen, wirklich ein Gespräch entstehen zu lassen. Und ich würde sagen, es ist mir sogar ein Stück weit gelungen. Ich glaube auch, dass die Taliban natürlich wie alle Menschen irgendwo Interesse haben, Gehör zu finden für ihre Positionen. Und wenn man das berücksichtigt, wenn man auch berücksichtigt, dass in einer Situation wichtig ist, dem Gesprächspartner das Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, kann sich so ein Gespräch manchmal sogar zwischen einer westlichen Reporterin und einem Taliban entwickeln. Ja. Ist das ein 100% ehrliches Gespräch? Natürlich nicht.
Ja. Wobei, aber da muss man auch die Frage stellen, wann gibt es das? Ne? Also gibt es das jemals in einem politischen Interview, dass es ein 100% ehrliches Gespräch ist? Könnte man ja realistischerweise auch sagen.
100% ehrlich nicht, aber ich fand es zum Beispiel ganz interessant. Ich habe einen anderen Taliban Vertreter interviewt in der Provinz Ghazni. Und das war ein Gespräch, wo ich sage, ja, natürlich war das nicht 100% ehrlich, aber er hat mich teilhaben lassen an seinen Gedanken in einer Form, die für ihn schon fast schädlich wurde. Also ich habe ihn dann zum Beispiel gefragt, haben Sie denn selber Töchter? Und er sagte dann ja. Und auf die Frage, was soll denn aus denen werden, hat er dann schon geteilt, dass er möchte, dass seine älteste Tochter Ärztin wird. Und wenn die Schulen eben für Mädchen nicht öffnen, dann würde er sie in eine Privatschule schicken. Und da könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja bigott und wie schrecklich. Aber auf der anderen Seite hat es mir und ich hoffe auch dem Zuschauer eine Möglichkeit gegeben, ein bisschen dieses Denken von diesen Taliban auch nachzuvollziehen.
Ich stelle mir das trotzdem als eine Gratwanderung vor. Also einerseits müssen Sie kritisch nachhaken, andererseits möchten Sie aber ja möglicherweise auch den Eindruck vermeiden, dass Sie einem Muslim übergriffig die muslimische Welt erklären. Wie schwierig ist diese Gratwanderung?
Die ist schwierig. Ich glaube, man muss sich in einer solchen Situation sehr, sehr genau überlegen, was will ich eigentlich erreichen, worauf will ich hinaus? Also ich habe diese Situation ja auch im Buch beschrieben, dass dieser Regierungssprecher auf meine Frage, wo im Koran steht denn geschrieben, dass Mädchen keine Schule besuchen, zu mir dann sagt, befassen Sie sich nicht mit islamischen Angelegenheiten, davon verstehen Sie nichts. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ja, aber das kritisiere ja nicht nur ich, sondern das kritisieren ja auch sehr, sehr viele afghanische Frauen, die Muslima sind. So ein Gespräch darf nie zu einem Streitgespräch werden, finde ich, weil mein Ziel ist ja, dass ich das Denken dieser Leute zeigen möchte. Und nicht zeigen möchte, dass ich jetzt irgendwie in diesem Streit vielleicht überlegen bin. Darum geht es nicht. Und da muss man sich die Strategie sehr genau überlegen. Und ich glaube, diese Frage als Nicht-Muslima mit jemandem, der diese harsche Position vertritt, zu debattieren, ist immer ein schmaler Grat.
Sie haben sehr genau die Entwicklung Afghanistans beobachtet, waren ja auch mehrmals dort und haben recherchiert und Filme gemacht. Wenn Sie sich jetzt angucken, wie die Taliban das Land verändert haben in den letzten Jahren, kann man da zusammenfassend sagen, dass alle Pflänzchen des demokratischen Fortschritts, die es vielleicht mal gab vor 2021, dass die wieder zunichte gemacht wurden? Oder in welche Richtung entwickelt sich das gerade?
Das Bestreben, das alles zunichte zu machen, das ist sicherlich da. Dass jetzt alles zunichte gemacht wurde, würde ich nicht sagen. Weil was ich erlebe ist, dass es doch ein Bewusstsein gibt, vor allem in der jüngeren Generation, dafür, was möglich ist. Und wir haben heute Menschen und vor allen Dingen auch Frauen, die von diesen 20 Jahren internationaler Präsenz in Afghanistan auch profitiert haben, indem sie eine Ausbildung gemacht haben. Ich hatte gerade die Ingenieurin erwähnt, mit der ich gesprochen habe. Also bestimmte Dinge lassen sich nicht einfach wieder komplett abschaffen. Die sind einfach geschehen. Diese Mädchen haben gesehen, wie wichtig Bildung ist und sie wollen das erreichen. Also nur negativ würde ich jetzt das Engagement nicht sehen. Aber was man sicherlich konstatieren muss, ist, dass die Taliban sehr, sehr rigide alles, was es an Fortschritt gegeben hat, abgewickelt haben. Dass sie immer mehr auch internationale Hilfsorganisationen aus dem Land drängen. Dass es auch für westliche Journalisten schwierig geworden ist, dort zu arbeiten. Aber bestimmte kleine Pflanzen, die gesät wurden, lassen sich nicht komplett jetzt wieder ausreißen.
Ich will noch mal ein Zitat aus dem Buch bringen. Nichts ist interessanter als das echte Leben, wenn es auch selten die großen Crescendos spielt. Es sind meist die leisen Töne, bei denen man genau hinhören sollte, schreiben Sie. Dieses Vertrauen in die Kraft der Realität ist eine der wichtigsten Grundlagen für gute Geschichten. Ich möchte fragen, wie groß ist denn die Frustration, wenn dann eine Story vielleicht dann doch nicht so spannend in der Realität ist, wie man sie vielleicht am Schreibtisch konzipiert hat? Was geht dann in einem vor?
Ich berichte so nicht und ich arbeite so nicht. Ich konzipiere Geschichten nicht am Schreibtisch, sondern ich versuche nach Möglichkeit, in Situationen reinzugehen, in Länder oder bestimmte Krisen oder Kriege und mit großer Offenheit das zu erleben erst einmal, was da passiert. Und ich muss sagen, mich frustriert nichts mehr als Redakteure oder auch Kollegen zu haben, die genau das tun, am Schreibtisch ein Bild entwerfen und dann die Geschichte vom Reporter vor Ort geliefert haben möchten. Es gibt da nicht viele, die meisten denken anders und haben auch diese Offenheit. Aber wenn das passiert, dann ist das ungeheuer frustrierend. Wenn man sich davon, es geht nicht darum, eine Geschichte zu suchen, die auf mein Denken einzahlt, sondern es geht darum, in der Realität das zu suchen, was ist. Und die Offenheit und Neugierde dafür zu besitzen, das machen zu können. Und wie gesagt, die Realität ist selten so spektakulär, wie wir es manchmal gerne hätten, sondern manchmal ist es auch sehr grau in grau.
Wir denken jetzt natürlich alle an den Fall Relotius, also dieser Mensch, der genau. Die Reportagen teilweise erfunden hat. Man muss natürlich ihm zugutehalten, er war auch ein Produkt einer Medienwelt, die eben immer emotionalere, immer dramatischere Geschichten auch konsumieren will. Verspüren Sie nicht auch diesen Druck, dass eben diese Geschichten gefragt sind von den Menschen, die es klicken sollen und dann auch von den Redakteuren und Verantwortlichen?
Ich stimme Ihnen da voll zu. Relotius ist ein Phänomen unserer Branche. Und dieses Bedürfnis danach, zugespitzte, dramatische, klickbare Geschichten zu haben, das hat sogar zugenommen, würde ich mal sagen, in den letzten Jahren. Dem muss man sich einfach widersetzen. Das ist nicht immer einfach. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr bedauerlich, dann zu sehen, dass einmal dann das große Aufheulen bei den Kollegen kommt, wenn dann so eine Geschichte ja, im Prinzip an die Öffentlichkeit gerät, einer Fälschung. Aber die wirklichen Konsequenzen sehe ich auch nicht. Ich finde, dass Geschichten sehr oft sehr konstruiert wirken und eben ja, lesbar oder schaubar kreiert werden. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Menschen das Vertrauen in die Medien verlieren. Das halte ich für den falschen Journalismus und das halte ich für die falsche Herangehensweise. Es geht immer darum, die Menschen, die uns konsumieren, die unsere Filme schauen, unsere Bücher lesen, unsere Berichterstattung im Prinzip ja als Informationsgrundlage nehmen, die müssen das erfahren, was wirklich ist und nicht irgendein Konstrukt, was sich gut anhört. Ich bin kein Romanschriftsteller.
Ja, zumal es heute ja auch noch die Herausforderung KI gibt, die per Prompt täuschend echt wirkendes Material generieren kann. Der Fall des Heute-Journals, als einer Ihrer Kolleginnen da wohl ein Fehler unterlaufen ist, haben wir alle verfolgt. Gibt es eine zentrale Lehre, die Sie daraus gezogen haben für den Umgang mit KI, auch für Ihre Arbeit für die Zukunft?
Erstmal möchte ich nicht kommentieren, was andere Kollegen, Kolleginnen machen, weil dazu fehlt mir auch teilweise der engere Einblick und uns auch jetzt die Zeit. Aber was KI angeht, meine Form der Berichterstattung ist immer aus eigener Anschauung. Und je weiter sich die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz fortentwickeln, würde ich sogar sagen, das Menschengemachte und Ehrliche, dass ich das berichte, was ich selber gesehen habe, hat für mich immer mehr und mehr Wert. Also ich bin wirklich im Moment auch in so einer Situation, wo ich überlege, will ich überhaupt noch Bilder oder Dinge verwenden in meinen Filmen, wo ich nicht selbst dabei war, was ich nicht selber aus eigener Anschauung weiß, dass es richtig und real ist.
Wenn Sie jetzt in diesem Buch zurückblicken auf Ihre Einsätze, das ist meine Frage zum Schluss, eine Minute haben wir noch, gibt es am Ende für Sie und für uns eine zentrale Lehre, die Sie aus diesen ganzen Einsätzen und Erlebnissen gezogen haben, auch wenn Sie die Arbeit der Journalisten und Reporter reflektieren?
Die zentrale Lehre ist, dass unser größter Fehler ist, dass wir nicht genau hingucken und dass wir unser Bild von der Realität oft lenken lassen von Illusionen, von Annahmen, die sich in der Realität nicht bestätigen lassen. Und dieses genau Hingucken würde uns eigentlich ermöglichen, bestimmte Entwicklungen vorauszusehen. Das ist eigentlich meine Lehre aus all den Jahren, die ich in der Welt unterwegs war. Wir hätten vieles erkennen können, hätten wir genauer hingeschaut.
Katrin Eigendorf, besten Dank für dieses Gespräch und ganz herzliche Grüße. Danke Ihnen.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
Soweit Fragen an den Autor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren, in der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenandenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Hallo, ich bin Astrid Freieisen vom Podcast Die Entscheidung. Bei uns geht's jeden Monat um politische Entscheidungen aus der Geschichte und wie uns die bis heute prägen. Die Recherche für die aktuelle Staffel war die schwierigste in meinem Leben, weil es war mein Großvater, der bei Olympia 1936 in Berlin dabei war.
Ich verkünde die Spiele von Berlin als eröffnet.
Er war besessen davon, Gold zu holen. Olympia 1936 in der NS-Diktatur. Warum konnten diese Spiele überhaupt stattfinden? Und belasten Sie heute die deutsche Bewerbung um Olympia 2036? Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann hört euch die neue Staffel von Die Entscheidung an. Mein Opa, die Nazis und Olympia. Ihr findet Die Entscheidung in ARD Sounds und den Link hier in den Shownotes.